heute Morgen möchte ich gerne weitermachen. Es wird heiß, nicht für schwache Nerven, aber richtig, richtig gut. Öffne dein Herz, öffne deine Gedanken, schenk deine Aufmerksamkeit und sag, Heiliger Geist, rede zu mir. Ich glaube, dass heute der Heilige Geist ganz persönlich zu dir, richtig zu dir, reden möchte. Okay? Ganz persönlich zu dir reden möchte. Jetzt, wenn du magst, tipp mal auf den Schulter der einer neben dir und sag ihm, hey, der Mann vorne, er meint dich gerade. Sag ihm, hey, er meint dich gerade. Der Mann vorne, der meint dich gerade. Wir haben gesagt, das Buch Esther ist ohne Gott. Jetzt wisst ihr auch, wieso. Aber ich habe auch gesagt, Gott ist der Regisseur dieses Buch. Und ich werde Folgendes sagen. Gott hat seinen Plan für dein Leben geschmiedet. Er weiß genau, warum er tut, was er tut. Gott hat seinen Plan für dein Leben links geschmiedet und er weiß ganz genau, warum er tut, was er tut. Ich werde sogar hinzufügen, und wann er das auch tut. Auch wenn wir ihm nicht spüren, auch wenn wir das nicht glauben wollen, auch wenn das in manchen Situationen gegen unsere Vorstellung, und wir kommen immer wieder natürlich an diesen wunderbaren Punkt, wo man einfach Gott nicht spüren kann. Wir kennen das? Klar, wir alle. Wir kommen an diesen Punkt, wo wir sagen, hey, wo war Gott? Warum hat Gott zugelassen? Und so weiter und so fort. Und diese Frage ist auch manchmal berechtigt. Jetzt lass mich dir hier auch ein gewisser Stress als Christ mal wegnehmen. Es ist okay, wenn du mal so verzweifelt bist, auch an Gott. Weißt du warum? Weil man zweifelt an das, was man glaubt, nicht an das, was man nicht glaubt. Ich glaube nicht an Buddha, ich zweifle nie an Buddha. Ganz ehrlich. Ich glaube nicht an die Evolutionstheorie. Ich werde nie an diese Evolutionstheorie zweifeln, aber ich stelle sie voll unter Zweifel. Ich zweifle nie an Darwin, ich zweifle nie an ihm. Das interessiert mich gar nicht. Aber Gott interessiert mich. Schreib dir diesen Satz, merkst dir, kopierst dir, fotografierst, wie auch immer. Du zweifelst an das, was du glaubst und nicht an das, was du nicht glaubst. Es ist okay. Das bedeutet aber nicht, wenn wir berichtigt mal verzweifelt sind, dass Gott böse ist. Unsere Gefühle, unser Befinden, unsere Meinung über ihn, sie ändern an sein Wesen überhaupt nichts. Okay, wenn ich die junge Leute sowas erzähle, erlaube ich mir ein bisschen Frechheit in meine Sätze und sage ich sogar, und er vergibt mir das schon spätestens heute vor dem Abendmahl. Ich sage ihm, du kannst auch denken, Gott ist nicht fair, Gott ist scheiße, Gott ist überhaupt nicht gut. Du kannst denken über ihn, was du willst. Aber das ist nicht wirklich, was du denkst und fühlst. Gott lässt sich nicht von unserer Meinung über ihn bestimmen. Er ist, was er ist und wie er ist und wie sein Wort uns ihm beschreibt. Und das bleibt er ganz fest in Ewigkeit. Er ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. So, wir, du und ich, egal wie es uns geht, wir können gar nichts an sein Wesen ändern und diese Tatsache bleibt auch genauso in Ewigkeit. Da kannst du machen, was du willst, ich kann machen, was ich will und meinen und fühlen, was wir wollen. Gott bleibt, ist und bleibt auch dasselbe. So, Mordechai schiebt Esther in die Castingshow, sie gewinnt, sagt, sie ist First Lady. Er hat einen Job irgendwo am Königstor und dann bekommt er mal den Auftrag und er verhindert ein Attentat. Dieses Mordechai ist so gut drauf, er verhindert ein Attentat. So, lass uns das einmal miteinander lesen und schauen wir mal, was er getan hat. Esther 2, nochmal das letzte Stück von Kapitel 2, das haben wir eigentlich letztes Mal fast hinter uns gebracht. Und dann steht dort Folgendes. In jenen Tagen, als Mordechai im Tor des Königs saß, gerieten Bigtan und Teresh. Noch einmal zwei Jungsnamen für frisch Schwangere, falls ihr einen Jungen habt. Zwei Vorschläge. So, Bigtan und Teresh. Was ist schöner als Bigtan und Teresh? Zwei königliche Eunochen. Wer nicht weiß, was dieses Wort bedeutet, kommt bitte nachher zu mir. Von denen, die an der Schwelle Wache hielten, in Zorn geraten, danach an die Hand an den König Ahasverus zu legen. So, und die Sache wurde dem Mordechai bekannt und er berichtete es der Königin Esther und Esther sagte es dem König im Namen Mordechai weiter. Oh, sorry. So. Wow. Zwei Königsdiener, warum auch immer, sind sie sauer auf diesem Partyking und beschließen, wir wollen ihn töten. Also sie suchten Hand auf ihn zu legen, bedeutet, wir wollen ihm eine auf die Fresse hauen. Vielleicht sogar mehr als nur eine auf die Fresse, dass er nicht mehr am Leben ist. Wut erfüllt ihr Herzen und sie entscheiden, sozusagen Mist zu bauen. Aber der Fall wurde aufgedeckt und die zwei Übeltäter wurden auf Holz getötet. Richtig, auf eine üble Art und Weise. Man sagt gekreuzigt bzw. aufgespießt. So, das war keine ungewöhnliche Methode für den Perser. Von Darius, dem Vater von Ahasverus, ist bekannt, dass er einmal gleichzeitig 3000 Männer aufgespießt hat. Na, viel Spaß dabei. Brutalität, bis das nicht mehr geht. Auf jeden Fall, diese zwei Leute bekommen ihre Gerichtsstrafe. Wie gesagt, das war eine übliche Hinrichtungsmethode im Perserreich. Weg damit, so dass es jeden sieht. Und sowas wurde auch im Chronik des Königs auch geschrieben. Dieser Bericht von Mordechai. Und diese Tötung von den zwei Soldaten, denk nicht bloß, mich einmal anzufassen, sonst bist du erledigt. Und das war eine Lektion für jeder, der sehen, hören und lesen kann. Genauso in der Zeit Jesu, 500 Jahre später, wer in Israel mit dabei war und auf Golgatha mit dabei war, hat gelernt und gesehen, dass dieses Bild von einem Riesenhügel und drei Kreuze drauf ist ein bloßer Hollywood-Vorstellung. Weil Golgotha ist ein Berg und unten, nah an der Straßenrand, wo jeder Mensch läuft, da waren die Kreuze hingestellt. So ein Passant wird dem Blut riechen, den Leichengestank riechen, er wird die Leute, falls sie noch atmen, auch ihr Atem hören, ihr Seufzen hören. Das war ziemlich nah. Und deswegen Thema Holz und Thema Hinrichtung schon seit eh und je in der ganzen Bibel bekannt. So, warum auch immer, vergisst dieses Partyking, dass Mordechai ihm das Leben gerettet hat. Mordechai bekommt keine Belohnung. Wie übel ist das denn? Stell dir vor, du wärst Mordechai in diesem Fall. Du tust und tust und tust und du rettest einem Mensch das Leben und er erwidert nicht mal mit Dankeschön drauf. Im Prinzip König Ahasverus schuldet Mordechai sein Leben, oder? Aber nicht mal die Belohnung hat er bekommen, aber er tat, was er tun sollte, weil sein Herz zu dem König gehörte. Er tat, was er tun sollte, weil sein Herz dem König unterordnete. Wahrscheinlich, ich tippe mal, er war natürlich vielleicht verletzt, enttäuscht. Er hat seinen Job nicht verloren, er behielt seinen Job. Er wurde aber nicht gefördert in seinen Job. Und trotzdem blieb er ganz und hielt die Treue. Vielleicht auch wegen seiner Adoptivtochter und Cousine Esther, die bereits Königin war. Und in diese, wenn wir von diesen Ereignissen reden, war Esther im Palast ungefähr 4 Jahre gewesen, wenn wir jetzt die ganzen Jahre und Zeiten und sowas da genauer detailliert auseinanderflicken. Sie war so ungefähr 4 Jahre schon drin. Da gab nichts und Mordechai bleibt aus. Und schon mal der erste Punkt heute Morgen fürs Ministry Time, fürs Nachdenken. Wie geht's dir mit dem Thema? Von wem erwartest du Belohnung und Dankeschön? Von wem erwartest du schöne Worte? Sind die deine Seelenfutter? Ich freue mich über jeden Kompliment, das ich bekomme. Ich sage dir, ich war die letzte Woche in unserer Pastorenkonferenz, 1300 Leute mit dabei, war richtig super gut und ich habe dort sehr, 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 sehr viele Freunde von der Bibelschule, Pastoren, die ich kenne, von unterwegs und. Und ich habe jeden 5 Minuten erklären müssen, wieso ich heute so aussehe, wie ich heute aussehe und nicht wie vor ein Jahr. Sprich, mit 42 Kilos weniger. Ich habe mich riesig gefreut über jeden, der sich für mich gefreut hat. Keine Frage, ich habe mich über jeden Kompliment gefreut, kein Thema. Und ich habe den Leuten gesagt, ich freue mich sehr, wenn ihr das mir noch genauso sagen könnt beim nächsten Bundeskonferenz im kommenden September. Oder? Das ist so. Nichts gegen Komplimente, aber ist das das, worauf wir unser Leben bauen? Und bleiben wir Gott treu und seine Gemeinde treu und den Auftrag, den er uns gegeben hat, treu, auch wenn mal ein Dankeschön gefehlt hat? Oder wie sieht es aus? Einmal ein Input zum Nachdenken. Der Mordechai hat sich schon entschieden, ich halte die Treue. Ich mache meinen Dienst, ich bleibe dran. Denn es geht um viel mehr als nur Dienst. Soweit, erstmal die zwei Übeltäter werden genommen. Mordechai bleibt im Amt. Viel Stress in dieser Phase, wahrscheinlich undercover ermittelt, um zu schauen, es steht auch in der Bibel, bis das alles geprüft ist, kam der Urteil ihres Todes und so weiter. Der König übrigens entdeckt, dass er das vergessen hat, etwas später, lesen wir in Esther 6, 1 bis 3, aber dazu kommen wir in den nächsten Wochen und was darauf dann entstanden ist. Aber vorerst in dieser Zeit hat Ahasverus das ganz ausgeblendet. So, nach dem ganzen Stress kommt ein neuer Akteur ins Spiel. Jetzt wird spannend. Nach dem ganzen Hin und Her, Casting und, jetzt kommt ein ganz, ganz neuer Akteur, nämlich Haman, der Agagita. Nicht Agatita, sondern Agagita. Agagita. Mensch, haben Sie Namen. So, das bezieht sich auf nicht auf einen König, den Malakita, der etwa 600 Jahre existierte, bevor König Ahasverus. Die Archäologen fanden Berichte und Königsbücher, die belegen, dass Agag eigentlich eine Provinz im Perserreich gewesen war. Und die größere Vermutung ist, dass eben Agagita bezieht sich darauf hin, dass diese Haman von dort stammt. Nur so für die Leute unter uns, die alles wissen müssen. Das ist deswegen, heißt er aus Agag, nicht mehr und nicht weniger den Namen. Und dieser Haman war wieder mal so ein ganz besonderer King, wahrscheinlich, oder ganz besonderer Minister, und vom König Ahasverus ziemlich aufgeprägt, abgefärbt und ziemlich ähnlich vom Charakter. Lesen wir mal ein paar Verse über ihn. Fangen wir heute Kapitel 3 und 4 durch. So, nicht alle Details noch einmal, die ganz wichtig sind. Ihr dürft gerne die Details zu Hause lesen. Ich habe euch Hausaufgaben gegeben, alle 10 Kapitel zu lesen. Ich hoffe, ihr seid brav dran. So, nach diesen Begebenheiten, bitte achtet auf, nach diesen Begebenheiten, die wird später wichtig für uns sein, okay? Nach diesen Begebenheiten heißt dieses Attentat, der verhindert wurde, die Kreuzigung oder die Tötung von den Männern und so weiter. Nach diesen Begebenheiten machte der König Ahasverus Haman, den Sohn des Hammedata, der Agagita, groß. Und er erhob ihn im Rang und stillte seinen Sitz über alle Fürsten, die bei ihm waren. Jo. So ein King nimmt dieses Haman. Wahrscheinlich denkt er vor lauter Bürokratie und Schriftführung von diesem Chronikbuch des Königs, da kommt er auf die glorreiche Idee, oh, das war doch Haman und ich werde ihm jetzt erheben. So, dieses König Ahasverus erhebt diesen Haman extrem hoch und befiehlt sogar, dass alle sich vor ihm beugen. Jedes Mal, wenn Menschen, Diener, wer auch immer, in diesem Königsvorhof kamen, oder im Königshof, wollten rein, wollten raus, und dieses Haman an ihnen vorbeilief, sie mussten sich alle vor ihm beugen. Es gab keinen anderen Weg. Nur wir haben ein Problem, nämlich Mordechai, der arbeitet an diesem Königstor. Mordechai weigerte sich, dem Befehl zu folgen, denn er ist Jude. So, er hat sich nicht geweigert deswegen, weil er so an Gott gläubig war, sondern weil er anderes gläubig war. Die Religion hat ihm das nicht gehindert. Nein, wir sind Juden. Ihr ehrt eure Leute, wir ehren unsere Leute. wir lieben andere Dinge. Und so, weil ich Jude bin, ist es so Nationalstolz, ich mache das einfach nicht. Das Problem ist, seine Kollegen haben das gesehen. Er verrät ihnen auch den Grund. Bisher wusste der König auch nicht, dass Esther eine Judin war. Nach Mordechais Befehl hat sie es ihm verheimlicht. Behalte das bitte auch im Hinterkopf. Keiner wusste, Esther ist Judin. So. Mordechai weigert sich und er sagt diese Kollegen, die mit ihm am Königstor arbeiten, er verrät ihn, ich mache das nicht, weil ich Jude bin. Was machen seine Kollegen? Sie verpetzen ihn. Also in Klammer ist immer 3, 2 bis 4, also das ist der Kapitel und die Verse, wo man diese Ereignisse detaillierter in dem Kapitel von Esther auch findet. So. Die Kollegen verpetzen ihn und dann passiert das, was nicht passieren sollte. Natürlich, Haman bekommt das mit und Haman wird ziemlich zornig. Extrem zornig, aber richtig zornig. Und wenn so ein Mensch, der so viel Herrlichkeit und Macht an sich haben möchte, mal zornig wird, dann werden auch die Ergebnisse genauso blöd wie der Person selber. So, Ergebnisse. Was hat dieses Haman unternommen? Pass auf. Er geht zum König und lügt ihm an. Er sagt ihm, König, es gibt rebellischen Volk in deinem Königreich, das die königlichen Gesetze verachtet. Die wollen nicht dich gehorchen. Und das ist eine Schande für den König, sie zu behalten. Stell dir vor, du hast Rebellen, die gehorchen deine Gesetze nicht. Und das ist, der schüchtert dem König quasi ein und sagt ihm, hey, für dich, das ist doch peinlich, wenn jeder weiß, in deinem Königreich gibt es so Rebellen, die das machen, was sie wollen und sie gehorchen deine Befehle nicht. Er hat nicht mal eine Gründung dafür gegeben. Und er fügt noch ein, so ein Brutzkönig, der alles Reichtum sein. Und sie loszuwerden, lässt die Kassen klingeln. Scheinbar war der Haman so sehr reich, dass er selber was drauf gezahlt hatte, dass man diese Juden tötet. Und er wollte auch ihre Hab und Gut rauben und alles in die Königskasse und im Königsschrank hineinbringen. So, das Geschäft ist ziemlich lukrativ. Einfach Menschen töten und ihr Hab und Gut einfach mal so klauen, wie es dem einen gefällt. Wo ist das Problem damit? Ich weiß es nicht. Der König wird angetan. Hey, Geld in die Kasse, das ist doch gut. Für Geld mache ich alles. Für Geld gehe ich über Leichen. Für Geld zahle ich jeden Preis. Hauptsache Geld in der Kasse. Egal wie. Dieser König gibt Haman tatsächlich seinen Siegelring, mit dem man alles stempelt, was der König befehlt. Und dieser König gibt dieses Erlaubnis, gibt ihm das Erlaubnis, mit diesem Volk das zu tun, was ihm einfach gefällt. Sag, komm, hier, nimm meinen Brief, ich lasse das schreiben und du nimmst den Siegelring, stempelst das Ding und dann folgendes. Der König erlässt also dieses Massenvernichtungsbefehl an alle Provinzen und in allen Sprachen. Wir haben gesehen, wie groß der Königreich von ihm war, von Indien bis Libyen, von Sudan oben, nee, ah, sorry, ich habe den Namen der Provinz oben vergessen. Norden bis Süden, auf jeden Fall bis nach Sudan unten und Kaukasus bis Sudan nach unten, genau. So, das war richtig, richtig ein breites Feld und in all diesen Sprachen war schon der Befehl gegeben, ihr sollt den Juden töten, aber das war sogar sehr gut organisiert, nicht einfach so. Also, weg mit den Juden, wer braucht sie? So einfach, das ist in der Chronik ihre Geschichte, dass die nicht unbedingt gewollt waren. Also, weg mit den Juden, Kapitel 3, 7 bis 15. Er wollte sie einfach nicht haben. Haman war ein Mensch, der etwas ja, schlicht war, aber auch organisiert. Er wählte mit dem Pur, Pur, das ist so der Los sozusagen, den Tag der Hinrichtung. Warum? Das hat auch einen Grund. Er war abergläubisch, und die Religionen im Perserreich betonten Schicksal und Zufall. Schicksal und Zufall. Ein Kind Gottes glaubt an diesen beiden überhaupt nicht. Denn wer Gottes Reich und seine Gerechtigkeit sucht, zuerst, die Bibel verspricht, dem wird alles hinzugegeben, hinzugetan. Und ich ehre einen Mann Gottes aus der Nachbargemeinde, in Aschte Hermann, kennen wir alle. Der hat hier einmal über das Thema gepredigt, trachtet nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und er hat einfach einen schönen Satz gesagt. Er hat gemeint, ich glaube nicht an Zufall, aber ans Zufallen Gottes für mein Leben. Gott lässt geschehen. So, er war aber kein Jude. Und er hat in diesem Kultur viel Aberglauben, Zufall und Schicksal musste passieren. Und deswegen haben sie einfach gewürfelt, Tage und Monate, Tag für Tag, Monat für Monat. Wann konnten wir in die Provinzen die Juden überall hinrichten? Wer braucht sie? Wir brauchen sie nicht. Also, wir machen das klug. Ihr Schicksal liegt in den Würfel sozusagen. Und der Zufall. Aber was er nicht wusste, war, pass auf, dass der Gott der Juden auch das Los kontrolliert. Aha. Was er nicht wusste und nicht ahnte, dass Gott voll im Spiel ist bei diesem Volk. Dass Gott richtig Verheißungen gegeben hat. Dass Gott Versprechen gegeben hat. Dass Gott richtig auch wusste von dieses Diaspora, wusste von allem. Was dieser Haman nicht wusste, auch wenn das Volk nichts von ihm hielt, von Gott hielt, hielt aber Gott immer noch zu diesem Volk. Das wusste wahrscheinlich Mordechai und Esther selber nicht. Wir wussten das selber nicht. Pass auf, um das zu untermauern, Gott hat den Los auch in der Hand und in der Kontrolle. Lesen wir mal die Bibel. Sprüche 16, 33. Im Gewandbauch schüttelt man das Los, aber all seine Entscheidungen kommen vom Herrn. Aha. Bitte schön, diese Bibelvers nicht falsch auslegen und sagen, wow, das ist die Berichtigung, um Lotto zu spielen. Wahrscheinlich der eine oder andere hat es gerne, aber tut mir leid. Das ist so. Im Gewandbauch schüttelt man das Los, aber all seine Entscheidungen kommen vom Herrn. Und weil sie so gewürfelt haben und ahnten, wir machen das schlau, ihr Schicksal und ihr Zufall, pass auf, was passiert. Die würfeln, bestimmen Tag und Jahr, pass auf. Somit hatten die Juden circa ein Jahr Zeit, sich zu arrangieren. Was für ein Zufall. Was für ein Schicksal. Oh, die Armen. Haman hätte sie eigentlich am liebsten am nächsten Tag schon erledigt, aber Gott schenkt ihnen ein Jahr Zeit. Kennst du das, wenn wir manchmal so an bestimmte Sachen fokussiert sind und dringeln? Aber Gott lässt sich Zeit. Wir hätten es gerne, dass das erledigt ist, aber Gott sagt langsam. Wir hätten es gerne anderes gehabt. Und Gott lässt Zeit und wir verstehen nicht, wieso. Vielleicht, wenn wir ihm Fragen entdecken, wir statt über ihn meckern, vielleicht bekommen wir eine Offenbarung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe aber gute Erfahrungen gemacht, wenn man in diese Zeiten des Wartens richtig mit Gott Zeit verbringt. Ich kann Bücher von schreiben, glaub mir das. So, somit haben die Juden ein Jahr Zeit gewonnen und dann sollten die Verhandlungen beginnen. Aber vorerst, das war keine gute Nachricht für den Juden. Oder? Wenn du weißt, heute, was haben wir heute? 1. Oktober 2017. Wenn ich sage, hey, 1. Oktober 2018 sind alle Deutsche eliminiert. Und das sagt nicht irgendein Timmy. Das sagt zum Beispiel, stell dir vor, die Provinz so, oder die Kanzlerreich. Ganz Europa. Lass mal so nur hypothetisch denken. Okay. Ganz Europa und ein König irgendwo in Rumänien. Der König herrscht über ganz Europa und dieser König sagt, nächstes Jahr in der Zeit eliminieren wir alle Deutschen. Hey, da sind die Flughäfen, die werden platzen. Da wird kein Deutscher im Land bleiben. alle bekommen Flugverbot. Alle bekommen Flugverbot. Er ist ja der König, er weiß, die Grenzen werden geschlossen. Du hungerst lieber, bevor die Rumänen zu dir gekommen sind und dich erledigen, eliminieren. Das ist, stell dir vor, was für ein Stress das ist. Stell dir vor, dass so ist. So, wer bekommt das Ganze mit? Natürlich, Bruder Mordechai bekommt das Ganze mit, warum er arbeitet dicht an der König, an der Königstor. So, lesen wir mal zusammen. Kapitel 4, Vers 1. Als Mordechai alles erkannte, was geschehen war, da zerriss Mordechai seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche. Also mit Sack und Asche hier ist gemeint, mit Trauerkleider. Und wenn die Juden trauern, von der Tradition her, machen sie Asche auf den Kopf. Das ist sogar eine Tradition bis heute. In Deutschland schmeißen die Trauernde gewisse oder ein bisschen, entweder Blumen oder ein bisschen Erde auf den Tag. Die Israeliten haben einen Eimer mit Asche nebenan. Sie machen ein bisschen an die Leiche. Da gibt es keinen Sack. Man wird einfach in die Erde direkt mit Leintüchern beerdigt und dann ein bisschen auf dem Kopf und dann gehen sie. So geht das. Und die Familie macht das eine Zeit lang. So. Das ist mit Sack und Asche gemeint. Also er trug Trauerkleider an und hat gesagt, hey, ich trauere jetzt mal 40 Tage um mein Volk. Und er ging hinaus mitten in die Stadt und erhob ein lautes und bitterliches Klagegeschrei. Hier ist immer noch die Rede nicht vom Gebet. Kann man darauf hindeuten, muss man aber nicht. Da im Hebräischen Geschrei steht, ist das Geschrei und kein Gebet. So. Er bekommt das mit und er ist aus allen Wolken gefallen. Das gefällt ihm sicherlich nicht. So, der Katastrophenalarm hat zugeschlagen. Panik. So, Panik auf Bestellung. Katastrophe. Wir dürfen nicht ausreisen. Unsere Pässe werden uns weggenommen. Wir werden in einem Jahr vernichtet. Wir sind erledigt. Katastrophe, oder? Das ist eine Katastrophe. Das ist eine richtige Katastrophe. Aber was passiert, wenn die Katastrophen uns begrüßen? Es gibt so manchmal Katastrophen und blöde Situationen. Sie sagen dir nicht, dass sie kommen. Sie begrüßen dich plötzlich. Die sind einfach da. Die sind da und du musst ja zurecht sein. Was machen wir, wenn diese Situationen kommen? Wie verhalten wir uns? Was denken wir? Was fühlen wir überhaupt? Wer bestimmt, was wir tun und wie wir es tun? Was bewegt unsere Herzen? Wie geht es uns mit Katastrophen? Ich habe eine kritische Frage mitgebracht. Welche Ereignisse haben dich in der letzten Zeit erschüttert? Welche Ereignisse haben dich in den letzten paar Monaten richtig umgehauen? Welche Ereignisse waren die, die dazu beigetragen haben, dass du nicht mehr bist, der du warst? Welche Ereignisse waren die, die dir gesagt haben, Gott ist nicht Gott und Gott ist nicht gut? Hier kommt ein totes Urteil über das ganze Volk Israel, in den ganzen Diaspora, in die ganze Exil, in die ganze Provinzen vom Perserreich. Wow, da sind Massen von Menschen. Also die 3000 hingegen, die sein Vater mal vernichtet hat, das war gar nichts dagegen. Peanuts. Ich möchte dir was erzählen. Drei Anrufe, die mich erschüttert haben. So wie diese drei Anrufe hat mich nichts erschüttert in meinem Leben, ganz ehrlich. Es ist 2,5 Jahre her. Es war ein Montag. Mein freien Tag der Woche. Was ist schöner als das? Schönes Wetter in Deutschland. Die Seltenheit ist wunderbar, die muss man ausnutzen. Und da war ich mit meiner Frau und Kinder in Memmingen im freien Bad. Ich war gerade im Becken mit meiner Tochter Vicky und habe sie auf dem Arm gehalten und für sie irgendwelche Quatschlieder gesungen und sie in dem Wasser hoch und runter. Ich nenne das immer mit ihr, mache so wie ein Teebeutel hoch und runter im Wasser, raus und rein. Aber nicht mit dem Kopf, bleib cool, okay? Also mach mir nicht nach und wenn, dann bitte nicht mit dem Kopf unterm Wasser, das ist ja, dann bleibt das Kind auch lebendig und kann atmen. So, ich habe dort gespielt mit meiner Tochter und irgendwann mal war das genug. Und sind wir rausgegangen, meine Frau war auf der Matte, die wir uns da auf dem Gras gelegt haben. Und als ich komme, sagt mir meine Frau, du, dein Telefon hat 2-3 Mal geklingelt und der Anruf kam aus Israel. Ich wollte das nicht abnehmen. Schau, vielleicht ist was dringend. Sie hat nicht ihr Wort fertig gemacht und der Anruf kommt noch einmal. Wer ist dran? Meine Schwester. Und sagt mir, Timmy, pack dein Zeugs und komm ganz schnell nach Israel. Mein Vater wird gerade reanimiert und die Situation ist ziemlich kritisch. Freunde, ich weiß es nicht, in welcher Geschwindigkeit ich Frau, Kinder, Sack und Back, wie sagt man, wie ist der Satz, was mit dem Kegel? King und Kegel. Übrigens, der Hintergrund ist sehr mies zu diesem Satz. Das dürfen wir eigentlich nicht sagen. Weil einer von den Beinen sind die unehrlichen Kinder. Habe ich das richtig verstanden? Googelt das mal, dann schaut ihr das. Auf jeden Fall, ich weiß es nicht, wie ich das ganze Zeug zusammengepackt habe. Und ich dachte, okay, heftig, ich will das nicht wahrhaben. Und von Mümmingen nach Gerlenhofen, da sind so ungefähr eine Dreiviertelstunde, Stunde Fahrt. Und wir haben Mümmingen gerade verlassen, sind auf der Autobahn und dann kommt der nächste Anruf und ich sagte meine Frau, diesen Anruf möchte ich nicht entgegennehmen. Aber ich habe mein Handy mit dem Lautsprechanlage verkuppelt gehabt und dann meine Schwester sagt, Papa ist tot, du musst schnell kommen. Und ich weiß es nicht, wie ich durchgehalten habe bis nach Hause. Als ich da kam, explodierte ich und innerhalb von diesem starken emotionalen Druck, Flug buchen, Parkplatz buchen, Koffer packen und schauen, dass man schnellst wie möglich nur nach München kommt, um zu fliegen. 8 Monate später bringe ich meine kleinste Tochter im Kindergarten. Und um rauszugehen, gibt es so einen Knopf, wo es ein bisschen höher gestellt, wo man drauf drückt, um die Türe rauszumachen. Ich mache den gerade raus und dann kommt dieses, ich hasse diesen Klingelton inzwischen, allein deswegen kommt dieses WhatsApp-Anruf. Und mein Bruder ist am Telefon diesmal und sagt mir, Bruder, pack deinen Koffer und flieg rüber, Mama ist tot. 8 Monate später. Hey, da kannst du nicht mehr denken. Du holst noch über den Vater, die Mutter ist gleich tot. Du hast noch mal nicht mal ansatzweise verstanden hast. Übrigens, das war am Montag. Montag in der Nacht bin ich geflogen. Dienstagnachmittag war bereits die Beerdigung. Musste also die Nacht durchgereist, angekommen um 5:00 oder 6:00 zu Hause, wach geblieben um 3, 4, 5 war die Beerdigung oder so irgendwas. Und dasselbe genau, die Prozedur hat sich wiederholt mit meiner Mutter. Okay, dann war ich in Israel, die Beerdigung war erledigt. 2, 3 Monate später bekomme ich einen Anruf. Wer ist dran? Meine Schwiegermutter. Mit zitternder Stimme wollte sie mit ihrer Tochter reden. Und sie sagt ihr, dein Vater wird reanimiert, aber ist es wahrscheinlich schon länger da und ist tot. Mit 62 Jahren, nicht krank, kerngesund, ein super Handwerker, wunderbar. Die 3 Leute innerhalb von 11 Monaten, die Geschichten könnt ihr wahrscheinlich. Mehr Erschütterung geht nicht, mehr Aufregung geht nicht, mehr emotionaler Druck geht nicht. Aber das wisst ihr und das sage ich nur zur Ehre Gottes. Der ganze Verlust von diesen 3 Menschen innerhalb von 11 Monaten hat meine Beziehung zu Gott gestärkt. Ich habe keine Minute Gott in Frage gestellt und ich habe keine Minute gesagt, Gott, du bist nicht fair. Und ich kann es auch laut sagen, Gott, du bist nicht fair. Ändert das was an ihm? Gott, du hast mir das Wertvollste, was ich habe, weggenommen. Ändert das was an ihm? Ich fühle es vielleicht, ich singe es vielleicht, aber das ändert nichts an meinem Gott. Und deswegen möchte ich sagen, unsere Krisen sind die besten Chancen für die Herrlichkeit Gottes. Freunde, was wir an Zeugnissen gehört haben bei der Anteilnahmewoche, bei uns Beerdigung, gleich am Tag oder am nächsten Tag, eine ganze Woche sind wir da und die Leute kommen, um Beileid zu sprechen. Was wir an Zeugnissen von, ich habe leider nicht die Zeit, das alles jetzt zu berichten, aber waren viele, 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 viele Zeugnisse, die Menschen gesagt haben, zu leben von meinem Vater, auch genauso der von meiner Mutter. Und zum Teil wussten wir davon, zum Teil haben wir gesagt, wow, unsere Eltern haben das getan, wir haben keine Ahnung. So weit, dass mein Onkel, Bruder von meinem Vater, bei dieser Anteilnahmewoche hat gesagt, wow, jetzt habe ich meinen Bruder wirklich kennengelernt. Jetzt weiß ich, wer mein Bruder wirklich war. Heftig. So. Unsere Krisen sind die besten Chancen für die Herrlichkeit Gottes. Ich sage dir, ich bin dankbar für Leben von all diesen 3 Personen. Sie haben mich so gesegnet, so geprägt, auch mein Schwiegervater. Als ich ihn kennengelernt habe, war er mein Mentor für 2 Monate im Praktikum. Also er hat auch seine Segensspuren in mir hinterlassen. Und deswegen, wenn ich zurückblicke und mich an sie erinnere, alle 3, habe ich nur Gründe zum Dankbarkeit und nur Gründe zu sagen, danke Herr, dass ich so reich gesegnet bin, durch solche Eltern und Schwiegervater. So, wenn die Katastrophen kommen, sind wir zum Essen eingeladen. Habt ihr das schon mal gehört? So. Wenn du in deine Katastrophe, jetzt fängt die Predigt eigentlich an, bisher war man nur bei der Einleitung. So. Wenn die Katastrophe kommt, bist du richtig herzlich zum Essen eingeladen. Und wenn du die Herrlichkeit Gottes in deiner Katastrophe sehen willst, musst du unbedingt kommen und essen. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Ha. Lass mich versuchen, das dir etwas zu erklären. Stell dir vor, dieser reich gedeckte Tisch steht gerade vor dir. Okay? Und du sitzt mit anderen Gleichgesinnten um diesen Tisch und du isst gerade. Ha. Und dann kommt die Katastrophe. Die Katastrophe meldet sich. So, hier um diesen Tisch sitzen wir. Und die Katastrophe kommt Richtung diesen Tisch und sagt, Timmy, dein Vater wird gerade reanimiert. Timmy sitzt am Tisch und sagt, ich esse gerade, lass mich in Ruhe. Die finanzielle Schwierigkeit kommt, der Herr ist mein Versorger, lass mich in Ruhe. Die Krankheit kommt. Die blöde Analyse von dem Arzt kommt, Diagnose. Und du sagst, der Herr ist mein Heiler, ich bin am Essen gerade, lass mich in Ruhe. Du bereitest einen Tisch angesichts meiner Feinde. Wow. Weißt du was? Wenn der Feind kommt und sieht, dass du am Essen bist und du verleihst ihm Aufmerksamkeit, dann fühlt er sich beleidigt und hoffentlich verschwindet er auch. So orientalische Umstände, die sind beleidigt, wenn man sie keine Aufmerksamkeit schenkt. Die verschwinden. So. Du bereitest einen Tisch angesichts meiner Feinde. Ich möchte dich ermutigen, jeden Tag an diesem Tisch zu hocken. In guten und in schlechten Zeiten, in super Zeiten, in weniger super Zeiten und iss jeden Tag das, was Gott dir zum Essen gegeben hat. Dann wird es auch nicht leicht, nicht schwer, mitten in die Krise auch zum Essen zu kommen. Wenn man dann erst kommt, dann ist es ein bisschen mühsamer, an diesem Tisch den Genuss zu haben. Deswegen bleib du dran und sag, okay, Herr, ich bin bereit. Wenn die Katastrophen kommen, sollen wir handeln. Mordechai und das ganze Volk lassen ihre Frust raus. Nicht nur Mordechai, das ganze Volk jammert und heult. Die werden uns töten. Wenn die Katastrophe kommt, finde dir eine Ecke. Mach keinen Seelenstriptease, finde dir eine Ecke und lass deinen Ärger raus. Bei einem Freund, bei Pastor, bei einem Ältester, bei wer auch immer, den du vertraut. Lass einmal deinen Ärger raus. Mach einfach das. Esther bekommt das mit, dass Mordechai läuft, sie reißt die Kleider, hat Trauerkleider, hat Asche. Sie bekommt das Ganze und erkündigt sich. Sie schickt Hattach, einer ihrer Dienern, und erkündigt sich, was ist los? Sie bekommt das. Was ist los, Mordechai? Warum machst du das? Warum machst du das Ganze? Und Mordechai sagt ihr zurück, hey, das ist der Fall, du musst dich unbedingt mit dem König treffen. Esther antwortet, ich darf nicht zum König ohne Einladung. Ich bin zwar die Königin, aber dieser König, der hat Vorschriften. Nicht einfach so darf man zu ihm. Ja? Sie sagt, laut Gesetz soll jeder, der sein Haus ohne seine Einladung betritt, getötet werden. Es sei dann, dass der Gast gefällt dem König und als Zeichen dafür soll der König seinen goldenen Stab hochhalten oder hochheben. Wow. Und nicht fertig? Seit 30 Tagen wurde ich nicht einmal zu ihm eingeladen. Übrigens, fügt sie hinzu. Entspann dich mal, so einfach mit dem Mann nicht zu reden. Ich spiele hier mit meinem Leben. Ich setze mein alles auf dem Spiel. Und nur, dass du weißt, seit 30 Tagen habe ich meinen Mann eigentlich nicht gesehen. Ich habe keine Einladung von ihm in sein Haus bekommen. So eine ganz komische Gesellschaft. Frag mich nicht, wieso so betreiben. Das sind auch die Perserreich, nicht wir. So. Mordechai macht daraufhin, ist klar, jetzt kommen die klaren Worte, dass nur durch ihr Handeln das Volk gerettet werden kann. Er macht ihr klar, dass sie als Juden auch im Palast nicht sicher ist. Meine Güte, wie schrecklich kann das nur sein? Noch mehr Angst geht gar nicht. Er macht ihr noch klar, dass wenn sie nicht hilft, die Hilfe von woanders kommen wird. Sie wird es aber nicht überleben. Ich weiß es nicht, ob da Gott so an einen Glaubensknopf etwas so gepusht hat. Ich habe keine Ahnung. Aber er gibt so ein gewaltiges Bekenntnis. Esther wird nachdenklich und entscheidet wie folgt. Und jetzt lesen wir nochmal ganz kurz ein Bibelstück. 4,16. Sie sagt, sie lässt über diesen Diener Hattach, den Mordechai, zurückrichten. Geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden, also das ist die Stadt, wo sie waren, und fastet um meinetwillen und isst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang, Nacht und Tag. Auch ich selbst werde meine Dienerinnen ebenso fasten. Und sodann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht auch nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. So, gleichgültiger geht gar nichts. Sie sagt, hey, nicht nur macht ihr, ich mache auch mit. Lass uns fasten. Immer noch von Fasten. Fasten ist nicht die Rede vom Gebet. Nicht die Rede von Gott. Vielleicht haben sie für andere persische Götter. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie ruft sie ihm, das ganze Volk in Susa, ihre ganze Diener, sagt, hey, komm, wir fasten. 3 Tage und dann schmeiße ich mein Leben hin. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich, das ist mir völlig egal. Esther wird zu einer Patriotin für ihren Volk, aber keine Glaubenshelden. Wenn ich an Jonathan denke, der sein Waffenträger sagt, komm, wir zeigen uns die Philister. Und wenn die uns sagen, komm rüber, dann wissen wir, Gott hat sie zu uns gegeben. Denn für mein Gott ist nicht schwer durch viel und durch viel. Hey, das sind Glaubensbekenntnisse. Wenn ich Daniel und seine Freunde schaue, die ins Feuer geworfen werden sollten, und bei den Löwen, und die klemmen an Gott vor lauter Glauben. Wenn ich Elia sehe, wie er den Himmel Feuer spucken lässt, wenn ich so viele andere Propheten sehe, Herr, ist die Rede nichts davon. Ich bin eine Patriotin. Entweder überlebe ich das oder sterbe ich und dann ist das eh gegessen. So eine Glaubensheldin war sie nicht. Fasten war für sie okay, aber Glauben an die Rettung war nicht auf ihrem Zettel. Das hatte sie nicht auf dem Schirm gehabt, an Rettung zu glauben und auf Gott zu hoffen. Und dennoch Gottes Finger und Gottes Plan war voll hier zu sehen. Nächste Woche werden wir weiter reden, übernächste Woche, wie es weitergeht mit Esther. Und was dann passiert ist, oder ihr liest die Bibel selber und macht euch eure Notizen, das ist richtig mega. Sie will sich hinschmeißen und vor dem König stehen. Ich möchte gerne, bevor wir den Gottesdienst mit Ministry Time auch schließen und Abendmahl, 3 Fragen hinschmeißen. Möchte ich gerne 3 Fragen im Raum stellen, die werden hier auf die Leinwand jetzt kommen. Was belastet gerade mein Herz und meine Gedanken? Vielleicht überlegst du dir, wie geht's dir gerade? Was sind meine praktischen Schritte, um aus der Situation herauszukommen? Was tun sie heute? Sie kommunizieren, Mordechai und Esther. Es werden Schritte getan. Du gehst zum König. Übernächste Woche werden wir sehen, wie Esther versucht, das Problem zu lösen. Die hat schon Gewaltiges getan, dass die ließ sich was einfallen und nicht irgendetwas. Mama mia, Mama mia. Ein guter Mann Gottes hat einmal gesagt, Gott hilft uns dort, wo wir schwach sind, nicht wo wir faul sind. Er hilft uns da, wo wir schwach sind, nur nicht, wie wir auf den Sessel hocken und unsere Komfortzone nicht verlassen möchten. So was sind wir bereit? Es bedarf meine Entscheidung. Ich möchte was ändern. Du spielst mit deinem Leben, aber ich weiß, dass du zum König gehst. Du spielst mit deinem Leben, aber ich weiß, wenn du es nicht tust, kommt die Hilfe von woanders. Was sind deine nächsten Schritte? Das bedarf deine Entscheidung. Ich kann es nicht für niemanden entscheiden, nur für mein Leben. Rechne ich mit Gottes Handeln oder handle ich patriotisch? Ich liebe es, wenn junge Leute zu mir kommen und mir sagen, oh, Timmy, wir haben gebetet und da ist was passiert. Und sogar Erwachsene in der Gemeinde. Hey, letzte Woche, du tust ja viel und erzählst so immer wieder mal von Glaubenszeugnissen. Letzte Woche haben wir gebetet und weißt du was, Heilung ist tatsächlich passiert. Ich bleibe ziemlich kalt, das ist vielleicht fies von mir, aber das ist einfach so. Ich sage, wow, cool, ich freue mich sehr, dass ihr das gemacht habt. Aber ganz, ganz ehrlich, was erwartet ihr, wenn ihr betet? Was erwartet ihr, wenn ihr den Namen des Retters proklamiert? Die Bibel verspricht, wer diesen Namen ruft, der wird gerettet werden. Es ist eine Verheißung. Entweder stimmt die oder Gott ist ein Trottel. Das ist er aber nicht. So. Vielleicht nehmen wir nur 3-4 Sekunden. Gucken wir das durch an die drei Fragen.